Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag.
Die Kamera ist eigentlich meistens für mich letzten Endes eine störende Geschichte.
Das sagt ausgerechnet die berühmte Hamburger Fotografin Ingrid von Kruse. Wir stellen gleich ihren aktuellen Band mit Porträts vor, Begegnungen. Und mit Kunst beginnt diese Sendung auch. Zuerst geht es um Neuerscheinungen über den Maler Gerhard Richter. Am 9. Februar ist Gerhard Richter 88 Jahre alt geworden und als wäre es ein runder Geburtstag, liegt gerade ein ganzer Stapel neuer Bände über ihn und sein Werk vor. Richter, 1932 in Dresden geboren, steht seit 2004 fast jedes Jahr auf Platz 1 des Kunstkompasses, des Rankings der wichtigsten Künstler weltweit. Dieser phänomenale Erfolg kontrastiert mit der eher scheuen Person Gerhard Richters, der sich nicht gern in der Öffentlichkeit bewegt. Sicher ein weiterer Grund, warum so viele Publikationen sich ihm zu nähern versuchen. Wie auch das umfassende Werk, das sich nicht so leicht beschreiben lässt, denn Gerhard Richter hat die Programmlosigkeit zum Prinzip erhoben. Stefan Koldehoff hat die neuesten Publikationen zu Gerhard Richter für den Büchermarkt gesichtet und da wäre zuerst der gerade bei Hatje Kanz erschienene Band 5 des Werkverzeichnisses zu nennen, Gerhard Richter Katalog Raisonné Volume 5. Ich habe Stefan Koldehoff gefragt, Sie haben mir im Vorfeld gesagt, diesen Band habe die Kunstwelt mit Spannung erwartet. Warum das?
Naja, weil es schon eine ganz wichtige Werkphase ist, die da mit den Jahren 1994 bis 2006 verhandelt wird. Man muss sich ja klar machen, Gerhard Richter war nicht immer der große Star der Kunstwelt. Er hat sich das erarbeitet, er hat sich das auch hart erarbeitet. Und wie er das getan hat, nämlich völlig eigenständig und nicht auf irgendwelche Markttendenzen oder Erwartungen oder was auch immer reagierend, das kann man eben nur nachvollziehen, wenn man sich sein Werk im Überblick anguckt. Wo soll man das tun? Das schafft keine Ausstellung, selbst die noch so groß angelegte Retrospektive kann das nicht. Das ist eigentlich nur in Form des Werkverzeichnisses möglich.
Und gibt dieser Band des Werkverzeichnisses, in dem eben diese Weltrekordbilder aus den Jahren 94 bis 2006 sind, gibt der irgendeinen Aufschluss darauf, wie das kommen konnte, dass genau diese Bilder so erfolgreich wurden?
Also der Kunstmarkt ist ein großes Mysterium und ich glaube, man täte Gerhard Richter auch Unrecht, wenn man seinen Rang an diesen Preisen, was Sie auch nicht getan haben, Frau Netz, festmachen wollte. Nein, es gibt kein Rezept, es gibt keine Strategie, es gibt kein Muster dahinter. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist die große innerliche Unabhängigkeit und das große Zweifeln dieses Gerhard Richter, der immer sich die Frage stellt, wo stehe ich eigentlich in der malerischen Tradition, was ist eigentlich das, was ich zur Kunst, zum Malen, zur Kunstgeschichte noch beitragen kann. Das lässt sich eben nicht klar an einem einzigen Bild oder an einer einzigen Werkgruppe festmachen. Da wechselt er von den abstrakten Bildern zu den Gegenständen, zu den Verschwommenen. Dann gibt es ganz rationale Bildfindungen, Muster, Patterns heißt diese Werkgruppe, farbige Linien, farbige Raster, in denen er arbeitet. Also vielleicht ist das das große Geheimnis, dass es kein Geheimnis gibt, sondern ein ewiges Suchen nur.
Das heißt, wenn Anfang nächsten Jahres der 6. und letzte Band dieses Werkverzeichnisses veröffentlicht wird, hat man vielleicht sowas wie einen kleinen Schlüssel zur Lüftung dieses Geheimnisses
das
in der Hand?
Ist durchaus möglich. Er hat bestimmte Werkgruppen nicht weiter verfolgt. Das hat er mir in einem Gespräch auch mal gesagt. Damit hatte ich das Gefühl, bin ich fertig. Die sogenannten Vermalungen beispielsweise, Farbe, die, als ob sie mit den Fingern oder mit breiten Pinseln einfach auf der Leinwand in Schlieren verteilt worden wäre. Oder die sogenannten grauen Bilder, monochrome Leinwände mit ganz unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Damit war er dann irgendwann durch. Also da wird im letzten Band nicht mehr viel zu erwarten sein, aber das Abwechslungsreiche, das Unerwartete, das wird mit Sicherheit bleiben.
Sie haben aus den zahlreichen Neuerscheinungen zu Gerhard Richter zwei weitere herausgepickt, Herr Koldehoff. Eine davon ist »Das Denken ist beim Malen das Malen« von Armin Zweite, dem langjährigen Leiter der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Zweite versucht sich an nichts weniger als an Leben und Werk Richters. Dafür sind 450 Textseiten ja fast schon ein bisschen wenig. Setzt er bei diesem Band, der bei Schirmer und Mosel erschienen ist, Schwerpunkte oder versucht er wirklich so eine allumfassende Darstellung?
Er versucht, das Werk durchzudeklinieren. Er kennt, und das merkt man sehr gut, die hervorragende Biografie, die Dietmar Elger, auch der Autor des Werkverzeichnisses, der Leiter des Gerhard-Richter-Archivs in Dresden, vor einigen Jahren schon geschrieben hat. Das ist natürlich sowas wie der rote Faden. Aber er macht nicht den Fehler, Armin Zweite in seinem neuen Buch zu behaupten, dass die Bilder alle biografisch oder aus Lebensumständen zu erklären werden, sondern auch er rekurriert auf dieses ewige Suchen. Und wenn ich einen ganz kurzen kurzen Passus vielleicht, der so charakteristisch ist für die Art, wie schön und wie nachvollziehbar und wie völlig geerdet Armin II. Dieses Werk beschreibt, steht, vorlesen darf, dann wäre das sicherlich: gegenständliche Motive konkurrieren mit Abstraktion, eine graue Bildwelt kontrastiert mit einem reichen Kolorismus, ausfahrende Gestik steht gegen strenge Formalität, aufgesteuerten Zufall folgt Regelhaftigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, er lässt sich auf die Bilder ein. Ihn interessieren nicht die Rekordpreise. Ihn interessiert nicht, wie es Herrn Richter am Tag X gegangen sein mag oder in welchen Lebensumständen er sich da befunden haben mag. Er ist, und Armin II. Ist ja nun wirklich einer der ganz großen deutschen Kunsthistoriker, er ist ein begnadeter Bilderseher und Bildererklärer. Und das tut er in diesem Buch und dekliniert dabei, wie gesagt, die wichtigen Werkgruppen durch, geht auch auf wichtige Einzelwerke ein und schafft so eigentlich die Symbiose aus dieser Biografie von Elger, von der ich vorhin gesprochen habe, und dem Werkverzeichnis, über das wir gerade geredet haben. Das ist eigentlich die beste Verschmelzung, die man sich vorstellen kann. Ein opulenter, schwerer, großer Band mit hervorragender Reproduktionsqualität. Also das ist eigentlich ein Must, wenn man über Gerhard Richter sich informieren möchte.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Herr Koldehoff, das Einzige, was man nach dem tiefgehenden Studium dieses Werkverzeichnisses sehen kann, ist, dass es eben immer das Geheimnis bleiben wird, das wir nicht lüften können. Aber auch Armin II. Versucht in seinem Band so ein tragendes Moment aus Richters über 6 Jahrzehnte hinweg erarbeiteten Werk herauszukristallisieren. Was wäre das denn?
Das wäre eigentlich vor allen Dingen das, dass Richters Sprache die Bilder sind. Dass also er selbst jemand ist, der das gar nicht erklären kann und auch gar nicht erklären will, was er da macht. Also wir kennen ja andere Künstler, die sich groß vor Mikrofone stellen oder in Ausstellungen und dann, naja, sowas wie die Interpretationshoheit übers eigene Werk beanspruchen. Da ist Richter immer anders gewesen, das ist er bis heute übrigens. Er findet es gut, wenn andere Leute seine Bilder interpretieren. Ich habe von ihm auch schon den Satz gehört: ich finde das ganz faszinierend, was andere Menschen in meinen Werken finden. Ich sehe das gar nicht, aber ich finde es toll, dass andere das darin sehen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Moment, das II. In seinem Buch auch durch das gesamte Oeuvre herausarbeitet. Richter muss malen, er malt, weil er malen muss, aber nicht, weil er irgendwas erklären wollte oder irgendeinen Zweck damit verfolgte.
Das dritte Buch, Herr Koldehoff, das Sie mitgebracht haben, stammt von Klaus Honneff und heißt schlicht Gerhard Richter, erschienen im Taschenverlag. Und das ist insofern bemerkenswert, als Honneff auch die erste Monographie zu Gerhard Richter überhaupt vorgelegt hatte. Mhm. Bemerkenswert ist auch, dass der Band nicht mal 100 Seiten umfasst, also im Vergleich zu den beiden anderen Büchern sehr, sehr schmal. Honneff hält sich auch gar nicht mit programmatischen Erklärungen darin auf. Er steigt gleich mitten ins Werk ein. Was ist denn seine Herangehensweise?
Es ist eigentlich so die Einführung in Leben und Werk von Gerhard Richter. Also es ist das Buch für denjenigen, der den Namen schon mal gehört hat, gerne mehr wissen möchte, aber so detailliert wie in den Bänden, die wir gerade besprochen haben, oder vielleicht noch in einem vierten, den wir erwähnen sollten. Es gibt ein Buch von Heinrich Mies, eigentlich ein Druckexperte, der lange mit Gerhard Richter zusammengearbeitet hat und der sich um seine Werkgruppe der 48 Porträts, Schwarz-Weiß-Gemälde, die im Museum Ludwig von Richter hängen, gekümmert hat, da alle Hintergründe erforscht hat, alle Assoziationen, alle Verbindungen, alle Materialien aufführt, die zu dieser Werkgruppe geführt hat. Also wer so detailliert nicht einsteigen möchte, der ist mit Klaus Honneff sehr, sehr gut bedient. Das ist die gut verständliche, trotzdem sehr profunde, kennerhafte, ebenfalls wie bei Taschen eigentlich meist sehr gut bebilderte Einführung, und es ist durchaus auch die Interpretation des Werkes.
Jetzt haben wir 3 recht unterschiedliche Bücher gerade vorgestellt, in Klammern sogar ein viertes erwähnt, Herr Koldehoff. Das klang ein bisschen so, wenn ich es richtig rausgehört habe, als würden die sich ergänzen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also wenn irgendjemand das Bedürfnis hat, Gerhard Richter als Künstler kennenzulernen, dann ist eigentlich jetzt genau der richtige Moment im Frühjahr 2020, weil es diese Bücher gibt, die, wie wir gerade versucht haben zu beschreiben, aus ganz unterschiedlichen Ansätzen, in ganz unterschiedlicher Intensität sich ihm und seinem Werk nähern. Warum das gerade jetzt passiert? Möglicherweise, weil demnächst im Metropolitan Museum of Art eine große Retrospektive stattfindet. Da gibt es im Verlag der Buchhandlung Walter König auch den Katalog schon dazu. Also noch ein Richterbuch. Möglicherweise ist das der Anlass. Egal warum, wenn man es möchte, kann man es mit diesem Set von Büchern eigentlich sehr gut versuchen, sich Gerhard Richter, dem großen Mysterium der Kunstwelt, das er ja immer noch ist, rational zu nähern.
Stefan Koldehoff über Neuerscheinungen zu Gerhard Richter. Das Set enthält zum einen den 5. Band des bei Hartje Kanz erscheinenden Werkverzeichnisses, genannt Catalogue Raisonné. Außerdem Armin Zweites Buch »Das Denken ist beim Malen das Malen«, Gerhard Richter »Leben und Werk«, veröffentlicht bei Schirmer Mosel, und Klaus Honnefs im Taschenverlag erschienene Monographie mit dem schlichten Titel »Gerhard Richter«. Ob Ingrid von Kruse auch Gerhard Richter porträtiert hat, das ist mir nicht bekannt, vermutlich eher nicht. Kameras meidet Richter ja nach Möglichkeit. Jedenfalls hat die Hamburger Fotografin so ziemlich alle getroffen, die im Kunst- und Kulturbetrieb Rang und Namen haben. Ingrid von Kruse, Jahrgang 1935, fotografiert seit Jahrzehnten. Ihre Werke zählen zum Bestand öffentlicher und privater Sammlungen. Vor 4 Jahren erschien ihr Band Charakterbilder mit einer Auswahl an Geschichten um die und hinter den Porträts. Jetzt ist der 2. Band herausgekommen, Begegnungen heißt er. Und Michael Köhler sagt, das Buch ist weit mehr als ein Fotoband, es ist ein Stück Kultur- und Zeitgeschichte. Er hat Ingrid von Kruse in Hamburg getroffen und zu ihrer Arbeit befragt.
Ihre Frauenporträts sind unnachahmlich. Ariane Nouchkine, Gründerin des Théâtre du Soleil, konzentriert im Profil. Oder Anita Lasker-Wallfisch. Wir sehen die Holocaust-Überlebende und Cellistin als nachdenkliche Dame, den Kopf geneigt. Ähnlich Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Auch ihr Blick geht von oben rechts nach links unten, nicht frontal in die Linse der Kamera. Beinahe wäre es nicht zu diesem Treffen gekommen.
Schließlich kam sie und vollkommen aufgelöst und aufgeregt, und ich hätte das absagen sollen. Unterwegs habe ich mir gesagt, warum hast du zugesagt? Sie hat es auch erklärt, dass sie diese Scheinwerfer während dieser Verhöre in Rumänien, dass sie eben immer in dieses helle, grelle Scheinwerfergelicht hat, dass ihr das in dem Moment, jetzt liefere ich mich wieder aus, ja, muss sie wohl so beängstigt haben.
Ingrid von Kruse arbeitet im besten Sinne altmodisch. Mit Großbildkamera, Rollfilm ohne Kunstlicht, Blitzanlage und Zubehör. Nur in Schwarz-Weiß. Die Porträtierten wirken daher gelassen, angstfrei. In ihren Porträts entdeckt man Züge, die völlig überraschend sind. Es sind kontemplative, entbergende Porträts, fotografisch-literarische Plastiken. Sie schälen einen inneren Geist hervor, sind nie exzentrisch. Der Fotografin geht es um die Balance zwischen Distanz und Nähe.
Das ist eigentlich das Anstrengendste, ohne dass ich das merke, die Situation auszutarieren, dass der andere sich einerseits öffnet, sich aber nicht, wie soll ich sagen, durchleuchtet fühlt.
Der ungeduldige ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger wusste, dass von Kruse die Zeit-Herausgeberin Marion Dönhoff und Bundeskanzler Helmut Schmidt mehrfach getroffen hatte. Mit beiden war Kissinger befreundet.
Wie viel Zeit hat Helmut ihnen denn gegeben? Und ich gesagt, Helmut habe ich 3-mal getroffen und hat mir doch etwas mehr Zeit gegeben. Aber wir haben uns immer gestritten, habe ich gesagt. Worüber haben sie sich gestritten? Natürlich nicht über Politik, über was denn sonst? Natürlich über Kunst. Immer hatte er recht, sage ich. Immer hatte er recht. Nur einmal hat er tatsächlich vielleicht aus Versehen gesagt, das stimmt. Das hat der Kissinger, das hat er nie zu mir gesagt.
Die Anekdote zeigt nicht nur das gewinnende Wesen der Fotografin und Menschenfängerin, es zeigt auch ihr Konzept. Am Anfang steht das Interesse an Werk und Person, dann die Lektüre, es folgt ein handgeschriebener langer Brief, dann der Weg zum Wohn- oder Wirkungsort der Porträtierten und die Begegnung, schließlich die niedergeschriebene Erinnerung.
Eigentlich ist die Vorarbeit und die Begegnung, also auf literarischem Wege oder auf anderen Wegen, ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ohne diese Frage der Fotografie wüsste ich nicht, weshalb ich mich ihnen nähern sollte. Oder ich brauche eben dieses Instrument, was eigentlich nur eine Krücke ist, um zu sagen, ich habe das und das vor und wären Sie bereit, dass wir zu einer Begegnung kommen. Alles andere ist für mich viel wichtiger. Alles andere, wirklich. Auch das Fotografieren ist nicht so wichtig wie das Gespräch.
Die Porträtierten merken rasch, dass sich ihre Besucherin gründlich vorbereitet hat und Fragen stellt, die nur aus der intensiven Beschäftigung mit dem Werk hervorgehen können. Wenige handgeschriebene Briefe sind in dem Band Begegnungen, Porträts und ihre Geschichte erstmals abgedruckt. So auch jener an die Komponistin Sofia Gubaidulina.
Verehrte Sofia Gubaidulina, Wie Sie in Ihrer Lebensbilanz bekennen, fühlen Sie sich von ständiger Eile getrieben, die Ihre Kraft unter dem Druck des bevorstehenden 85. Geburtstags am 18. Oktober und dem damit verbundenen anstrengenden Programm in besonderem Maße fordert. Ihre ganze Konzentration, jede kostbare Minute, gilt der Arbeit am großen Oratorium über Liebe und Hass, das in Tallinn zur Uraufführung und später in Dresden zur Erstaufführung kommen soll. Eine Art Vermächtnis, ein verzweifelter Ruf an die Welt, endlich Frieden zu schließen.
Dem Leser begegnet zuweilen ein ungewohnt hoher Ton, der aber nie übertrieben pathetisch wirkt. Es ist einfach nur ein sehr verbindliches Sprechen und Schreiben, wie es im Zeitalter der Kurznachrichten selten geworden ist. Und dann sagt Ingrid von Kruse etwas Überraschendes.
Ich scheine in der Beziehung glaubwürdig zu sein, weil ich auch an so einem Gespräch denn nicht von einem Punkt zum anderen springe, sondern zuhören will und auch wirklich was erfahren. Die Kamera ist eigentlich meistens für mich letzten Endes eine störende Geschichte.
Ingrid von Kruse kann sich hinter ihrer Großbildkamera nicht verstecken. Sie setzt sich den Porträtierten nah gegenüber. Das erlaubt gleichberechtigte Verhältnisse auf beiden Seiten, erklärt sie. Ich bin so ausgeliefert wie der andere. Zu den kürzesten Begegnungen gehört das Treffen mit dem französischen Begründer der strukturalen Anthropologie Claude Lévi-Strauss. Ingrid von Kruse schreibt:
Am 22. Juni 1991 erwartete mich Claude Lévi-Strauss um 16.30 Uhr in seiner Wohnung in Paris in der Rue de Marronnier. Genau 25 Minuten waren abgemacht. Für diese 25 Minuten hatte ich mich tagelang mit seinem schwierigen, hochwissenschaftlichen Werk beschäftigt. Ich sehe mich noch in Paris, in den Cafés, lesen, hoffnungslos bemüht, in seinen Schriften den strukturalen Erkenntnissen auf den Grund zu kommen. Vor allem in der Anthropologie strukturale, jenem Werk, das 1959 seinen Ruhm begründete, indem er das geheimnisvolle Universum der Verwandtschaftssysteme erklärt. Fünfter Stock, links vom Aufzug, tönt es durch die Sprechanlage. Ein schlanker, großer Herr mit scharfem Profil, nicht übermäßig gesprächig, dennoch nicht unfreundlich, bittet mich in die kunstvoll geordnete, im Oval angelegte Bibliothek. Der erste Hinweis in unerbittlich höflichem Ton lässt keine Widerrede zu. 25 Minuten, Madame.
Schweigsam sitzt Claude Lévi-Strauss da wie ein Adler, lauernd und still, mit tiefen Furchen im Gesicht.
Ich habe ihn nicht lachen sehen, ich weiß gar nicht, ob er das konnte, aber dieses Gesicht ist einfach fast eine Statue.
Ingrid von Kruse hat keine exzentrischen Zeitgenossen, sondern kulturgeschichtlich wirkungsvolle Menschen getroffen. Dazu zählen etwa ihre Porträts der russischen Schriftsteller Andrei Bitov, Viktor Jerofejew oder Ludmila Stefanowna Petruschewskaja, kurz nach dem Fall der Mauer. Die Begegnungen fanden meist unter widrigen Bedingungen statt.
Ich muss mich einstellen, nicht die. Ich muss mich einstellen.
Das Fotobuch reflektiert literarisch die Begegnungen der Autorin und ermöglicht auch dem Leser Begegnungen mit schöpferischen Menschen. So führen wir nicht nur lesend ein Gespräch mit ihnen, sondern geraten in einen konzeptuellen Dialog aus Brief, Foto, Erinnerung, Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Nur einmal ist eine Begegnung missglückt. Das war Mitte der 80er Jahre. Der Kunstliedsänger Dietrich Fischer-Dieskau wollte ihr diktieren, wie er aufgenommen werden möchte. Ingrid von Kruse.
Ich wollte es einfach mal erzählen, wie sich so eine Figur wie dieser Fischer-Dieskau selbst wie so eine Statue einrichtet, ja? Und dann rausgekriegt hat, von oben bin ich am besten, weil er dann irgendwie den Hundeblick nach oben richten muss. Und das ist dann irgendwie, dann hat er aufgerissene Augen. Jedenfalls, wie verfangen solche Menschen, die da auf der Bühne oft stehen, in ihrer Vorstellung ihres Bildes sind. Restlos verfangen. Gefangen.
Die Fotografin und Autorin Ingrid von Kruse im Beitrag von Michael Köhler. Er stellte ihren Band Begegnungen, Porträts und ihre Geschichten vor. Das Buch ist im Osburg Verlag erschienen. Auch Michael Krüger hat über seine Begegnungen Texte geschrieben. 1,5 Jahre lang hat er an den Orten in ganz Europa, die er bereiste, Gedichte verfasst. Der Gedichtband, der dabei entstanden ist, heißt Mein Europa, Gedichte aus dem Tagebuch. Heute Abend liest Michael Krüger in der Lesezeit daraus, ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Forschung aktuell beschäftigt sich gleich nach den Nachrichten unter anderem, klar, mit dem Coronavirus, aber auch mit den Heuschreckenschwärmen in Ostafrika. Und das war der Büchermarkt für heute. Im Studio verabschiedet sich Dina Netz.